So, ich darf alle nochmal sehr herzlich begrüßen, auch besonders Gäste, die wir gerne sehen, besonders Gäste, die öfter kommen. Wir wollen heute etwas hören über Gottes Versorgung. Da gibt es ja so einiges, was die Bibel uns sagt, auch was Jesus uns persönlich gesagt hat und auch so einiges, was uns immer wieder schwerfällt zu glauben. Wir leben in Deutschland in einem Land, was im weltweiten Vergleich ein reiches Land ist, trotz über 2 Billionen Staatsschulden. So nach der Devise, die anderen haben noch viel mehr, also sind wir ein reiches Land. Aber zumindest sind wir ein reiches Land in dem Sinne, dass bei uns kaum jemand hungern und kaum jemand frieren muss. Ja, das gibt es auch, aber es ist glücklicherweise eine geringe Zahl. Das kann in anderen Ländern ganz anders aussehen. Müssen wir eigentlich deswegen ein schlechtes Gewissen haben, weil es uns gut geht? Gucken wir mal bei Prediger 9 ab Vers 7. So geh hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dieses dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Genieße das Leben mit deiner Frau, die du lieb hast. Solange du das eitle Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat, denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne. Das Leben bringt uns eine ganze Menge Mühe, wenn wir unser Geld ehrlich verdienen. Das ist nicht geschenkt und lange Arbeitstage und so, aber wir dürfen das auch genießen, wie ihr gehört habt. Übrigens am Rande bemerkt, in dem Vers 7 hier ist nicht von Traubensaft die Rede. Ja, Gott ist nicht knickerig, Gott will uns nicht unseren Spaß nehmen. Das heißt jetzt nicht, dass damit ein Besäufnis gerechtfertigt werden soll, aber in den richtigen Mengen darf man das. Man darf auch schöne Klamotten haben. Nicht? Lass deine Kleider stets weiß sein, würden wir ja höchstens bei so schönem, warmem Wetter machen, wie wir jetzt haben. Aber was damit gemeint ist, ordentliche Kleider, schöne Kleider, das darf man alles haben. Aber achten wir mal darauf, das steht da im Plural. Diese Bibelstelle ist an sich gar nicht so furchtbar erstaunlich, aber unser himmlischer Vater liebt uns ja schließlich, ist es nicht verwunderlich, wenn er dann möchte, dass es uns gut geht. Aber er möchte, dass es uns gut geht. Nicht ich meiner mir mich, ja, sondern es soll uns gut gehen. Und wenn das in den Händen der Menschen liegt, dann geht da leider eine ganze Menge schief. Ein Beispiel. Da ist ein Mann, der in seinem Leben es zu einigem gebracht hat. Er hat also mehrere Häuser, er hat schöne Autos, er hat ein dickes Bankkonto und was nicht alles und ist mit 70 verwitwet und sitzt dann ein paar Jahre allein und dann beschließt er schließlich mit über 80, er will sich noch eine 20 Jahre jüngere Frau ins Haus nehmen, damit die ihn unterhält und mit ihm Reisen unternimmt. Er ist immer noch relativ fit, jedenfalls für einen über 80-Jährigen. Und die soll ihm dann auch den Haushalt in Ordnung halten und naja, so ihm für dies und das und alles Mögliche so des täglichen Lebens zur Verfügung stehen. Für die jüngere Frau, die nur eine sehr kleine Rente hat, ist das ein nicht unerhebliches Risiko. Sie kann jetzt nämlich, wenn sie sich um diesen Mann kümmert, ihren Beruf, den sie immer noch ausübt, um sozusagen gut über die Runden zu kommen, kann sie nicht mehr ausüben. Und sie kann auch keine Rücklagen mehr bilden dann. Sie muss also ihr berufliches Engagement einschränken und kann dann keine weitere Vorsorge für ihr Alter erwerben. Aber wenn er stirbt, dann schmeißen die Erben sie raus. Das ist ja klar. So schlägt sie ihm also vor, in monatlichen Raten etwas für sie anzusparen, damit sie, falls er eben stirbt, eine gewisse Übergangssicherheit hat, um wieder in ein anderes Leben hineinzufinden. Das will er nicht. Nach langem Hin und Her, als er sieht, er wird sie los, wenn er nicht irgendetwas macht, da gesteht er ihr dann schließlich 1.000 Euro im Monat zu, das ist noch deutlich unter dem Mindestlohn von 8,50 Euro. Aber er möchte nicht gerne das Geld auf ihr Konto überweisen, sondern er möchte das gerne in seinem Haus aufheben. Was schließen wir daraus? Klar, der ist kein Christ. Aber viel auffallender ist doch, dass er das Geld mehr liebt, als Dagobert Duck das tut. Bei einem Mann Mitte 80 macht das sachlich gesehen überhaupt keinen Sinn mehr. Ich weiß nicht, wie ein Mensch denkt, der mit über 80 noch an seinem Geld hängt. Insbesondere deswegen nicht, weil es nur einen Stiefsohn als Erben gibt, der sich nie sehen lässt. Natürlich steht da auch emotional irgendwo ein Sicherheitsbedürfnis hinter. Der gute Mann, der hat immer seine Sicherheit im Geld gesehen. Und wenn jetzt mit dem Alter, dem Zunehmenden die Kräfte schwinden, ich kann sowas gut nachvollziehen, was das Schwinden der Kräfte betrifft, aber da hängt er sich jetzt immer mehr ans Geld. Lukas 12, Abvers 16. Es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen, und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all meine Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wir müssen hier wieder aufpassen, dass wir jetzt nicht anfangen in Sozialromantik oder Sozialkritik. Es geht nicht in diesem Gleichnis darum, dass der Mann reich ist und dass er eine gute Ernte gehabt hat. Die gute Ernte hat Gott ihm ja geschenkt. Sondern es geht darum, wie er damit umgeht. Er sieht nur sich selbst, heißt um sich selbst, und sagt, jetzt hast du für viele Jahre, ist jetzt alles in in trockenen Tüchern, hätte mein Sohn gesagt. Er verlässt sich auf seinen Reichtum, er verlässt sich auf seinen irdischen Besitz, und an Gott denkt er überhaupt nicht. Natürlich könnte man sagen, jetzt hier, das sind halt die weltlichen Menschen, die sind eben so. Besser wäre es bestimmt, wenn wir uns nicht allzu sicher fühlen. Der Apostel Paulus hat mal gesagt, wer da glaubt zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Auch Christen sind nicht vor der Liebe zum Geld sicher. Und schon gar nicht Menschen, die sich für Christen halten. Malachi 3. Die Frage ist nämlich, gibt es da eine Kur gegen? Ja, können wir da irgendetwas tun, dass wir nicht mehr oder weniger so in kleinen Schritten in die Liebe zum Geld rutschen, dass das Geld nachher anfängt, unser Götze zu werden? Wie können wir davor sicher sein oder wie können wir da eine Sicherheit gewinnen? Und da steht was Schönes bei Malachi 3. Ist recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt. Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Opfergabe. Darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in meinem Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Das ist eine Bibelstelle, die viele Christen als ziemlich heftig empfinden. Die ist auch ziemlich heftig. Hier sagt Gott uns klipp und klar, dass wir ihn betrügen, wenn wir den Zehnten nicht in voller Höhe geben. Und da gibt's noch eins obendrauf. Und weil wir ihn betrügen, sind wir verflucht. Autsch. Das ist wirklich sehr heftig. Aber wir mal ehrlich, wer will schon Gott betrügen und von ihm verflucht werden? Wahrscheinlich keiner von uns. Aber richtig spannend wird es erst im Vers 10. Da steht nämlich im Grunde etwas Ungeheuerliches. Da steht, prüft mich hiermit. Das ist ein Ding. Das könnte einem glatt die Sprache verschlagen. Der allmächtige Gott fordert uns auf, ihn zu prüfen. Was ist das denn? Wir sind doch normalerweise gewöhnt, solche biblischen Aussagen wie du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Also von prüfen ist da gar keine Rede. Das hat Jesus sogar dem Satan entgegengehalten, als er ihn versucht hatte und sagt, hier, schwing dich da herunter von der Zinne des Tempels. Es steht geschrieben, der Teufel argumentiert mit der Bibel. Es steht geschrieben, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich auf Händen tragen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus weist ihn zurück, obwohl das geschrieben steht und sagt, du darfst deinen Herrn nicht versuchen. Und hier steht, sagt Gott selber, prüfe mich. Was ein Ding. Das ist jetzt eine Sache zwischen dir und Gott selber. Ob das stimmt, was dort in dem Vers 10 steht, das wirst du erst wissen, wenn du es ausprobiert hast. Da kann dir auch die Erfahrung eines anderen nicht helfen. Drum sagt Gott ja auch, du sollst ihn prüfen. Und dann kannst du noch etwas Zweites prüfen an dieser Stelle, nämlich dich selbst. Hier ist nämlich ein Glaubensschritt verlangt. Damit haben besonders Leute mit einem guten Einkommen, haben da vielleicht ihre Schwierigkeiten mit dem Zehnten, weil sie dann die große Zahl sehen, die sie da rausrücken sollen. Dass das immer noch nur der Zehnte ist, ist ja eine andere Geschichte. Und das ist die Frage, wenn ich das jetzt, und das Geld ist ja weg, prüfe deinen Gott und prüfe dich selbst. Denn hier wird ein Glaubensschritt erwartet, du sollst den Zehnten geben und dann wird Gott die Schleusen des Himmels öffnen. Also du musst den ersten Schritt tun, dann wird Gott den zweiten tun. Das ist übrigens ein Prinzip, was wir in der Bibel ganz häufig finden. Nicht, dass mich jetzt jemand missversteht, dass ich hier den Zehnten eintreiben will. Das bin ich ganz weit von entfernt. Sondern es ist einfach eine schöne Prüfung. Hast du ein Problem mit der Liebe zum Geld oder hast du dieses Problem nicht? Wenn du Geld nicht liebst, natürlich haben wir alle gerne was im Portemonnaie, das ist jetzt nicht damit gemeint. Liebe zum Geld ist noch was anderes. Das ist dieses Festhalten vom Geld um jeden Preis. Nur ja nicht 10 Euro weggeben, sie sind ja dann weg. Das Geld wird immer mehr, du kannst eigentlich immer weniger damit anfangen. Nicht bei sehr reichen Leuten findet man das nachher, dass sie ihr Vermögen aufhäufen, wo man sich fragt, was wollen sie damit noch? Ja, das ist dann nachher Liebe zum Geld. Das meint nicht, dass alle reichen Leute so sind. Manche reiche Leute sind sehr großzügig und tun viel Gutes mit ihrem Geld. Ist auch wieder, ich will hier nicht Sozialkritik üben, sondern das geht hier, ist an unsere eigene Nase gefasst, dass wir mal überlegen, wie stehen wir zum Geld? Haben wir eine Liebe zum Geld? Oder ist Geld für uns ein Gebrauchsgegenstand, den wir im täglichen Leben brauchen und mit dem wir umgehen und was wir, wie Gott von uns möchte, richtig und gut verwalten? Lukas 16, Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das geht hier nicht darum, dass Gott hinter eurem Geld her ist. Die Vorstellung ist geradezu absurd. Du kannst sicher sein, wenn du Gott nichts gibst, kommt Gott nicht in Zahlungsschwierigkeiten. Bestimmt nicht. Da geht's nicht drum. Wer 1 Milliarde Tonnen Gold in einer Nanosekunde aus dem Nichts schaffen kann, braucht deine 10 Euro nicht. Ja, wirklich nicht. Und was ich hier beschrieben habe, war wahrscheinlich für Gott eher eine leichtere Übung. Es geht nicht ums Geld, es geht um deine Seele. Wo hängst du deine Seele dran? Liebst du Gott wirklich? Traust du Gott wirklich? Oder ist das Geld da doch eine sehr wesentliche Stütze und Gott ein bisschen nebenher ganz nett dazu als Blümchen im Knopfloch? Aber eigentlich trauen wir dann dem Geld. Es geht also um unser Vertrauen. Er möchte, dass du ihm mehr vertraust als deinem Bankkonto. Als meine Mutter 1945 mit drei kleinen Kindern und ihrer alten Mutter unter Zurücklassung praktisch all ihre Habe vor den Russen fliehen musste, da sagte meine Großmutter, jetzt können wir sehen, dass wir unseren Bankkonten viel mehr vertraut haben als Gott, denn sonst wären wir jetzt nicht so verzweifelt. Und das war immerhin eine Situation, die durchaus Anlass zum Verzweifeln gab. Denn da war richtig was los. Da waren unendliche Mengen von Flüchtlingen unterwegs, die alle kein Obdach hatten, die alle nichts zu essen hatten, die, ich weiß noch, was Hungern und Frieren ist. In Vers 13 sagt Jesus, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Der Mammon kann ein Herr sein. Wer ist überhaupt der Mammon? Ist der Mammon das, was da aus dem Automaten kommt, wenn du mit deiner EC-Karte dir ein Geld holst an der Bank? Ist das der Mammon, der da rauskommt? Nö. Da sind ein paar Banknoten. Der Mammon ist ein Götze. Der Mammon ist die böse Macht der Finsternis, die hinter dem Geld steht. Und wenn du Geld liebst, räumst du dieser finsteren Macht Macht über dein Leben, über deine Person und deine Seele ein. Da holst du dir einen feinen Herrn ins Haus. Und der wird dann dein ganzes Leben verderben. Wenn du deinem himmlischen Vater vertraust, wird er dich versorgen, sehr viel besser, als du das selbst kannst. Lukas 12, Neuer Genfer. 22. Dann wandte sich Jesus wieder an seine Jünger und fuhr fort, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um die Nahrung, die ihr zum Leben und um die Kleidung, die ihr für euren Körper braucht. Denn das Leben ist wichtiger als die Nahrung und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen und Gott ernährt sie doch. Und ihr seid doch viel mehr als die Vögel. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Wenn ihr also nicht einmal so was Geringfügiges fertigbringt, warum macht ihr euch dann Sorgen um all das Übrige? Und seht euch die Lilien an, sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Blumen auf dem Feld, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie viel mehr wird er sich darum kümmern, würde sich um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Jesus hat in seinem Erdendasein uns gezeigt, wie man in völligem Vertrauen zu seinem himmlischen Vater lebt. Er hat immer darum geworben, dass wir das auch tun sollen. Nicht dieses Ihm nachfolgen heißt ja auch ihn nachahmen, so leben, wie er das tat. Das Ziel unseres Lebens ist, dass wir eine lebendige und vertrauensvolle Beziehung zu Jesus finden und zu unserem himmlischen Vater. Und zwar noch hier auf der Erde. Ob es später noch Gelegenheit gibt, wage ich zu bezweifeln. Eine gute und vertrauensvolle Beziehung ist immer wechselseitig. Gott sieht unsere Bedürfnisse und macht sie sich zu eigen, wenn wir seine Wünsche sehen und uns zu eigen machen. Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ich gehe mal davon aus, dass viele von euch, nachdem sie sich Jesus zugewandt haben, das schon erlebt haben, dass einem Dinge zufallen, manchmal ganz seltsam, ja, wo man sich Sorgen drum gemacht hat und plötzlich ist es da und natürlich gibt es irgendwo hintenrum eine natürliche Erklärung, wie das passiert ist, auch wenn sie sehr unwahrscheinlich klingt. Man kann das dann dankbar annehmen, das ist uns dann von Gott geschenkt, wie Jesus das versprochen hat. Und was die Sorgen betrifft, überlegt euch doch mal, seit ihr Jesus folgt, wie viele von den Dingen, die ihr befürchtet habt, sind wirklich eingetroffen? Fast keine. Da täte es nicht schaden, wenn man das mit dem Befürchten mal ganz bleiben lassen würde. Das meiste trifft sowieso nicht ein, es lohnt sich gar nicht. Es kostet bloß Kräfte. Manchmal, wenn es klemmt, kann Gottes Versorgung durchaus auf übernatürlichem Wege erfolgen. Das ist gar nicht mal so selten. 1. Könige 17, ab Vers 11. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe einen Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast, doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bring's mir heraus. Dir aber und deinem Sohn solltest du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis an den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, dass er durch Elia geredet hatte. Das ist eine interessante Geschichte, in dem wieder dieses Prinzip, was die ganze Bibel durchzieht, sehr deutlich gesagt wird. Elia trifft dort diese arme Witwe, die hat noch eine Handvoll Mehl, das ist zwei Esslöffel voll, ne? In ihrem Topf und vielleicht noch drei Teelöffel Öl. Und wie Elia zu ihr sagt, gib mir zu essen, sie sagt, ich habe nichts mehr. Das, was noch da ist, das reicht nicht mal für meinen Sohn und mich. Und wenn ich das jetzt zubereitet habe, das ist die letzte Hungermahlzeit, die wir machen, und danach können wir nur noch verhungern. Sie hätte doch jetzt sagen können, Mensch, Elia, das gibt hier und da noch reiche Leute im Ort, jetzt geh doch mal bei denen fragen, ich bin nun wirklich nicht derjenige, der noch was übrig hat. Es reicht ja nicht mal für mich und meinen Sohn. Jetzt bleibt Elia aber da und insistiert und sagt, tu das, wie du dir das vorgenommen hast, aber gib vorher mir was. Was heißt denn das für diese Witwe, rein menschlich gesehen? Ja, wenn sie ihm was gegeben hat von einer Handvoll, zwei Esslöffel Mehl und ein paar Tropfen Öl, das ist es weg für sie und ihren Sohn bleibt dann gar nichts mehr. Und Elia macht ihr dann aber eine Zusage und sagt, Gott hat mir gesagt, dass der Pott mit dem Öl und der Pott mit dem Mehl und der Krug mit dem Öl nicht leer werden. Eine Zusage, die rein menschlich gesehen völlig irrsinnig ist. Ja? Wenn man aus dem Topf jetzt die Handvoll Mehl rausnimmt, dann ist der leer. Und Elia sagt, nein, er wird nicht leer sein. Und jetzt kommt das eigentlich Erstaunliche. Normalerweise müsste man immer sagen, und jetzt kommt es darauf an, wohin sieht die Witwe? Sieht die Witwe, die wirklich in Not ist? Das ist ja nicht so wie bei uns, wo man sagt, naja gut, wenn ich jetzt in meinen dicken Bauch mal nichts reinschmeiße, dann komme ich auch nicht gleich um und das kann ich auch eine Woche durchhalten, der Bauch ist ein guter Vorrat. Ja? Nein, so war das da nicht. Die war fast verhungert und ihr Sohn auch. Das war also wirklich eine Notsituation, wo die Entscheidung spitz auf Knopf stand. Und da ist die Frage, traut die jetzt dem, was sie sieht, oder traut sie dem Wort Gottes? Und jetzt kommt, da muss ich jetzt sagen, die Witwe, die ist uns oder kann uns ein Vorbild sein, die traut in diesem Falle dem prophetischen Wort des Elias, dem Wort Gottes, und sagt, okay, wenn Gott das gesagt hat, dann mache ich das. Also sie braucht ihren Vorrat auf, gibt das dem Elia, nachdem sie es gebacken hat, und jetzt ist weg. Nö, im Topf ist wieder was drin. Natürlich wird ein moderner Theologe uns erklären, was für eine Legende das aus welchen Gründen der damaligen Zeit ist. Ich glaube, es ist schlicht wahr. Genauso wie es da steht, war es. Das ist ein Beispiel aus dem Alten Testament. Ich zitiere das ganz bewusst, dass nicht einer meint, das hätte es nur bei Jesus gegeben. In Johannes 6, Vers 8 folgende, das ist jetzt ein Beispiel aus dem Neuen Testament, spricht zu einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, es ist ein Kind da, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Na, die Frauen und Kinder hatten sie auch mitgebracht. Also man kann rechnen, ich schätze mal so zwischen 10.000 und 15.000 Menschen. 5 Gerstenbrote. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Also nochmal 2 Einkaufswagen voll. So viel war vorher als Start gar nicht da gewesen. Und auch hier ist diese seltsame Sache. Hat Jesus die paar Wecken gebraucht, um das Wunder wirken zu können? Sicher nicht. Was will Jesus, indem er sagt, was habt ihr denn da? Was können wir denn verteilen? Er will, dass wir bei der Sache mitmachen. Er will, dass wir ihm Vertrauen entgegenbringen. Er will von uns den ersten Schritt sehen. Wenn die jetzt gesagt hätten, nein, die Brote rücken wir nicht aus, wir haben selber Hunger, kommt nicht in Frage, sollen die anderen sehen, wie sie klarkommen, hätte Jesus wahrscheinlich das Wunder nicht gewirkt. Nicht, weil er es nicht gekonnt hätte, sondern weil er es dann nicht gewollt hätte. Aber was passiert hier? Die Menschen vertrauen Jesus. Auch der, der jetzt das Brot rausrücken musste für den 15.000 Leute. Wenn die jetzt anfangen, mit dem Korb da rumzugehen, wenn der wiederkommt, da ist doch nichts mehr drin. Der kommt nicht mal einen halben Weg, der kommt nicht mal ein Zehntel des Weges weit. Er muss also rausrücken und sagen, naja, schön, Jesus hat gesagt, jetzt gucken wir mal, was passiert. Aber wenn du mich fragst, ich krieg nichts ab. Und dieses Vertrauen muss der Mensch aufbringen. Übrigens ist das, gilt das auch für uns. Jesus kommt uns auch mit solchen Geschichten. Dass er uns irgendetwas vorlegt und sagt, jetzt mach mal. Und du sagst, wenn ich jetzt mache, dann ist aber alles weg. Oder dann kann ich dieses oder jenes nicht mehr machen. Und Jesus sagt, nur jetzt mach mal. Und wartet darauf, dass du diesen Gehorsamsschritt tust und machst. Ach, das ist aber lieb, Frank. Entschuldigung. Danke. Und jetzt steht spitz auf Knopf, wenn du Jesus vertraust und machst, dann tut er die unglaublichsten Wunder. Und wenn du ihm nicht vertraust, wirst du seine Herrlichkeit nie sehen. Das Vertrauen ist gefragt. Dieses Gleichnis kennen wir alle, haben wir 100-mal gelesen. Aber wir sollten sehr aufpassen, dass wir dieses Prinzip verstehen. Jesus kommt und sagt, was kannst du denn dazu geben? Pass auf, hier ist eine Not, jetzt mach du mal. Hat Jesus die Perfekten gebraucht? Nicht. Das Vertrauen ist gefragt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das andere alles zufallen. Also wenn wir unser erstes Vertrauen in Jesus setzen, unser erstes Vertrauen in Gott setzen, dann kommt der Rest hinterher. Ist das auch heute noch so? In der Bibel heißt es, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Wenn Jesus gestern und heute und in Ewigkeit derselbe ist, dann ist das auch heute noch so und morgen auch. Also kein Wunder, dass tatsächlich... Nun, wir bemerken solche Wunder manchmal überhaupt nicht. es geschieht da etwas und manchmal denken wir dann, das war aber irgendwie komisch gelaufen, nicht? Manchmal, ich will hier eine Geschichte vorlesen, die habe ich mal bei Bibel-TV gefunden. Ein 8-jähriger Junge hört zufällig, wie seine Mutter in Tränen mit seinem Vater über seinen Bruder spricht und sagt, nur ein Wunder kann ihn noch retten. Der Kleine weiß, die finanzielle Lage der Familie ist angespannt und sein Bruder ist schwer krank. Doch es gibt niemanden, der der Familie das Geld hierfür leihen könnte. Da fällt dem Jungen seine Sparbüchse ein, in der er ein paar Münzen aufbewahrt. Fest entschlossen geht er in die Apotheke, um seinem Bruder zu helfen. Aber der Apotheker nimmt zunächst den kleinen Jungen gar nicht recht wahr. Zu tief ist er in eine Unterhaltung mit seinem eigenen Bruder aus London vertieft. Als er dem Jungen schließlich gelingt, auf sich aufmerksam zu machen, ist der Apotheker ein wenig verstimmt. Doch der Kleine schafft es schließlich, sein Anliegen vorzubringen. Er möchte ein Wunder für seinen kranken Bruder kaufen. Neugierig fragen der Apotheker und sein Bruder genauer nach. Und es wird klar, dass der Bruder des Apothekers tatsächlich für ein Wunder sorgen kann. Denn er ist Doktor, ich habe Schwierigkeiten, weil ich meine Brille nicht habe, Dr. Eric Dangour, Neurochirurg in einer Londoner Spezialklinik. Der Einzige, der seinem Bruder helfen kann. Er organisiert, dass der Bruder des kleinen Jungen erfolgreich operiert wird. Das ist so ein verstecktes Wunder. Dieses versteckte Wunder, an sich würde man sagen, das kann gar nicht wahr sein. Ja, gut, dass das kleine Kind denkt mit der Sparbüchse, das ist das, was ich habe, das setze ich jetzt ein. Das ist eine Minisumme, die eigentlich in dem ganzen Zusammenhang überhaupt keine Rolle spielt. Aber sie ist der Start dafür, dass der Junge in die Apotheke geht. Und Anführungszeichen zufälligerweise ist gerade die Neurochirurgin in der Apotheke und ist zufälligerweise Bruder des Apothekers. 5 Minuten früher oder 10 Minuten später wäre er gar nicht mehr da gewesen. Aber in dem Moment ist er. Das kann man jetzt gut weginterpretieren. Ja, da kann man sagen, ja, keiner Zufall. Und solche versteckten Wunder passieren, glaube ich, viel öfter, als wir das wahrnehmen. Wir müssen dann mal so ein bisschen unsere Aufmerksamkeit schärfen und sagen, das, was uns da gerade begegnet, wie wahrscheinlich ist denn das eigentlich? Ja, da gibt's viel so Sachen, wo man sagt, das ist so unwahrscheinlich. Oder wenn man das versucht hätte, willentlich hinzukriegen, das wäre nie gelungen. Achtet mal drauf, da kann man manches finden. Viele von uns haben auch schon offensichtliche Heilungswunder erlebt oder zumindest gesehen. Und einige haben auch Dämonenaustreibungen erlebt oder gesehen. Also das ist auch noch so wie heute. Nur jetzt mal die pikante Frage, wie ist das mit den Nahrungsvermehrungswundern, also Speisung der 5000 und so. Gott hat das Volk Israel längere Zeit bei seinem Marsch durch die Wüste durch das Manna ernährt, was einfach vom Himmel fiel. Ja, also das war so ein offensichtliches Versorgungswunder oder eben Speisung der 5000 oder diese Geschichte aus 1. Könige, die wir eben gehört haben und viele andere Wunder, die Jesus getan hat. Das war ja nicht die einzige Speisung der 5000. Mir sind da selber 3 Fälle bekannt und ich hätte sie auch gerne nochmal genau betrachtet, um euch sagen zu können, wo ist es genau passiert, wer war da genau beteiligt. Aber ich habe die zwei vor längerer Zeit mal gelesen und eines ist neuer. Und ich hätte jetzt gerne euch das genau präzise gebracht, aber ich erinnere mich nicht mehr. Und da habe ich dann im Internet recherchiert und stieß auf einen Buchtitel, so ungefähr biblische Wunder heute. Ich dachte, das ist das Richtige. Da hat irgendjemand diese Sachen mal zusammengetragen, nicht? Und habe das dann bestellt. über Amazon bei mir die Mops gebraucht für 40 Cent. Das kam dann 2 Tage später an und ich habe dann angefangen zu lesen. Und das war eine Abhandlung theologischer Art, wie man die biblischen Wunder für heutige Menschen weginterpretieren kann. Und nach 1,5 Seiten Lektüre empfand ich das innerlich als so irrsinnig komisch, dass ich schallend lachen musste und das Buch in den Papierkorb geschmissen habe. Leider weiß ich jetzt immer noch nicht präzise, wann diese Wunder passiert sind. Aber ich sage euch jetzt mal einfach, was ich noch im Kopf habe. Der erste Fall hat sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ereignet. Ich bin sicher, es hat viel mehr solche Fälle gegeben, aber ich weiß sie nicht. Da hatte ein katholischer Priester Waisenkinder von der Straße aufgelesen. Das war früher noch sehr üblich, dass Kinder dann unversorgt auf der Straße landeten, auch in Europa, weil Eltern gestorben waren oder weil Eltern sie rausgeschmissen hatten oder was auch immer. Gibt auch heute noch, aber damals war das zumindest relativ häufig. Und dieser Priester, dieser katholische Priester, hat die aufgelesen und in irgendeinem Gebäude, was ihm zur Verfügung stand, da so ein kleines Waisenhaus eingerichtet, die da durchgefüttert. Aber für einen sozusagen im Alleingang ist das auch nicht so einfach. Und dann kam eine Not über das Land und die Spenden, die Kargen, die er hatte, gingen aus. Und er hatte auf seinem Dachboden einen Kornvorrat. Und der Kornvorrat, der wurde nun von den Kindern und ihm so allmählich aufgegessen. Und eines Tages kam er rauf und sah, jetzt wird es eng. Da war nur noch ein winziger Rest von dem Korn da. Und da hat er dann seine ganzen Kinder zusammengetrommelt und gesagt, wir müssen darum beten, dass Gott uns ernährt. Morgen ist es Korn alle. Das haben die dann gemacht. Und dann haben sie den Rest Korn aufgebraucht. Und nächsten Tag war das Korn wieder da. Und das ging über längere Zeit. Der zweite Fall ist sehr viel frischer. Der stammt aus dem Ende des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, ich habe ihn aus den Berichten von der Organisation Ebenezer. Ich weiß nicht, ob Sie die Ebenezer kennen. Das ist diese Organisation, die Juden speziell aus der Ukraine und Russland und ehemaligen Sowjetstaaten zur Ausreise nach Israel hilft. Und da wurde berichtet, dass in der Ukraine eine Frau war, die hatte eine Familie, also Mann und mehrere Söhne. Und deren Mann kam um. Und danach kamen die Söhne einer nach dem anderen um. Und zum Schluss war sie alleine als alte Frau und hatte praktisch keine Versorgung. Können wir uns hier in Deutschland so auch nicht vorstellen. Und die hatte zum Schluss nur noch ein halbes Brot in ihrem Küchenschrank. Das war der ganze Rest der Nahrung. Und sie hat Jahre von diesem Brot abschneiden können, ohne dass es alle wurde. Klar, ein normaler Mensch würde sagen, die Geschichten sind beide grotesk. Ja. Das stört Gott aber nicht. Und ganz frisch gefunden habe ich einen dritten Fall, der sehr eigenartig ist. In einer sehr gläubigen Gemeinde in den USA hielt man in einem Gottesdienst das Abendmahl. Und während der Veranstaltung fiel das Manna. Wer es gucken will, die Geschichte steht auf YouTube. Wer die biblischen Geschichten nicht glaubt, wird diese Geschichten auch nicht glauben. Selbst wenn er sie sieht. Es kommt darauf an, dass wir ihm vertrauen und an ihn glauben, dann werden wir seine Herrlichkeit sehen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Nicht wie die Welt gibt, sondern wie Jesus gibt. In Jesu Namen. Amen. Amen.